Kräuters Füttern mit Bubeck, der knackige Podcast mit Biss. Hier erfährst du alles über die richtige Ernährung für deinen Hund. Egal, ob du eine Couch-Potato oder Sportskanone hast. Bubeck füttert die Hunde seit 1893.
Gar nicht so einfach, immer das frische Mehl zu bekommen, das wir brauchen für unsere Idee des Hundekuchens. Das Zeug, das wir hier haben, das verdirbt doch schneller, als wir es verarbeiten können. Ich glaube, wir sollten das vielleicht so machen, wie der Schiffszwieback hergestellt wird. Nur, dass wir noch Fleisch einarbeiten und damit jede Menge Fett und jede Menge Wasser. Das ist echt eine Herausforderung, da muss ich mir echt noch Gedanken zu machen. Ob es nicht irgendeinen Weg gibt, das Mehl länger haltbar zu machen? Bisher wird das Mehl ja zum Backen unseres Brotes genommen und das wird schnell ranzig und schimmelt. Die Müller sprechen ja schon immer von einer neuen Methode, das Öl aus dem Korn zu entfernen. Sie nennen es Auszugsmehl. Aber ich weiß nicht, ob es das wirklich bringt. Es klingt schon interessant. Vielleicht bleibt das Mehl dann ja länger frisch, aber ich stelle mir vor, wir könnten auch das Fleisch noch länger haltbar machen. Das wäre echt eine Revolution für unsere Hundekuchen. Doch wie? Ohne Kühlung? Na, vielleicht können wir es ja irgendwie trocknen. Oder mit Mehl binden. Es müsste doch irgendeine Lösung geben. Aber vielleicht könnte es ja so gehen, dass wir weniger Wasser im Teig haben und das Ganze im Ofen richtig trocknen. Es wäre sicher eine zähe, aber haltbare Sache, nur wir müssen experimentieren. Haltbarkeit ist einfach alles, wenn wir auf Vorrat backen wollen. Kai, wir haben ja gerade gehört, wie Robert Bubeck sich Gedanken machte. Natürlich über das Haltbarmachen von Hundekuchen und was sie letztendlich für ein Mehl verwenden. Wie ist das damals gewesen? Hast du da historisch noch irgendwie Informationen aus der damaligen Zeit?
Natürlich habe ich Informationen. Also es gibt noch unglaublich tolle Dokumente, zum Beispiel, dass der Robert Bubeck Analysen fahren hat lassen über durch das, jetzt darf ich das kurz vorlesen, weil das ist ein sperriges Wort, das da oben drüber steht, nämlich das Chemische Laboratorium für gewerbliche Untersuchungen der Königlichen Zentralstelle für Gewerbe und Handel. Hier habe ich ein Untersuchungsblatt, so wie wir es heute auch machen. Wir schicken auch unsere Hundekuchen regelmäßig zu Instituten, um zu sehen, ob Proteine drin sind, ob alles, was wir auf der Verpackung draufstehen haben, dass das auch drin ist, was wir sagen. Und genauso haben die das damals auch gemacht. Dieses Dokument, was ich habe, und das ist nicht das einzige, ist von 1895. Hier wurde untersucht, und jetzt wird es spannend, nämlich es wird untersucht das Wasser, der Mineralstoffgehalt, das Fett und vor allem Taurin und Niacin. Das war für die damalige Zeit wichtig. Ging der immer um den Mineralstoffhaushalt des Hundes. Und das musste man schon damals oder hat man damals schon bei Bubeck untersuchen lassen.
Und jetzt auch die Sorte des Mehls, ist das da auch mit untersucht worden? Die Qualität des Mehls oder sowas? Denn das war ja schon eine Beschaffungs- oder sagen wir so, das musste ja irgendwie gebacken werden. Ne, wenn ich mir vorstelle, der Robert Bubeck ist ja jetzt jemand gewesen, der war eigentlich Wirt. So, der hat mit Sicherheit auch ab und zu mal ein Küchlein gebacken für seine Leute da, ne, was er zum Essen gab oder er hat es vom Bäcker bekommen. Wenn ich jetzt aber Hundekuchen dann produziere, dann muss ich das ja gucken, dass ich bestimmt auch irgendein Mehl bekomme, was nicht so schnell ranzig wird. Und zu der damaligen Zeit, so wie ich das zumindest rein geschichtlich gelesen habe, ist es ja so gewesen, dass das Vollkornmehl ja genommen wurde und das wurde ja relativ schnell ranzig dann hinter ein Endprodukt.
Das ist genau das Problem, das damals das Hauptproblem war. Also der Hund, das kann man heute auch nochmal wiederholen, wurde damals mehr mit Kartoffeln gefüttert. Kann ich auch in den alten Büchern sehen. Weizenmehl war zu teuer. Schlichtweg zu teuer für den Hund. Und vor allem gab es ja damals 1873, wie wir herausgefunden haben, ja, die neue Form des Auszugsmehls, also die Haltbarmachung des Mehls, was eine sehr aufwendige Sache war und dadurch in der Herstellung oder für den Hund eigentlich zu wertvoll. Aber man hat das damals gesehen, dass man mit diesem Mehl ein haltbareres Produkt herstellen kann. Wir nur ein ganz kurzer Exkurs. Man nimmt den Keimling aus dem Mehlkörper heraus. Der Keimling ist der Fettkörper und Fett wird ranzig. Und indem, dass man das Fett rausnimmt, hat man nur noch das weiße Mehl, das, was wir heute auch kennen. Und dieses Mehl ist haltbarer, ohne den Fettkörper.
Aber das heißt, dann ist das ja eigentlich damals etwas gewesen, was ja auch, wenn es jetzt nur das weiße Mehl da ist, dann fehlen ja die ganzen Mineralstoffe und dergleichen, ne? Zugesetzt.
Das muss war
ja
auch genau das Problem. Und ja, das hat man dann wieder zurückgebracht. Deshalb ist dieses historische Dokument, dass man versucht hat, den Mineralstoffgehalt zu untersuchen, 1895, ein ganz entscheidender Faktor, weil man hat geguckt, wie man die Mineralstoffe wieder reinbringt. Das heißt, wir haben schon von Anfang an, kenne ich aus den alten Rezepten, die Weizenkeime wieder gesondert dazugefügt zum Mehl. Und das war, so muss man dieses Dokument ja interpretieren, war ein Anliegen, dass man dass man die Mineralstoffe wieder dem Futter zugeführt hat.
Okay, das heißt also, in dem Moment habe ich ja das Mehl gehabt, das Weißmehl. Ich habe dann die Mineralstoffe, also diese Weizenkeim wieder dazugeführt, richtig?
Genau.
So, und dann habe ich ja im Grunde genommen Vitamine wieder mit dabei gehabt. Ich habe aber auch Fette dabei gehabt. Ist das dann nicht wieder etwas gewesen, wo die Haltbarmachung dann wieder schwieriger wurde?
Deshalb das Backen. Also, okay, siehst du? Deshalb das Backen. Wir schließen das Fett durch den Backvorgang ja ein. Also wir haben keine freien Fette mehr. Alle Hundekuchen insgesamt, es gibt keinen Hundekuchen, der an der Oberfläche irgendwie fettig ist, aber trotzdem ist der Fettgehalt ja vorhanden. Den kann man ja nachweisen und man sieht es auch beim Hund. Er frisst ihn gern, weil Fett ist auch ein Geschmacksträger. Das Fett wird durch den Backvorgang gebunden und wird nicht so schnell ranzig.
Jetzt nochmal bleiben wir bei den Rohstoffen, die jetzt mit da reingekommen sind. In der damaligen Zeit war das jetzt das Problem, das haben wir ja schon in der ersten Sendung auch gehabt, es gab keine Kühlschränke. Generell Kühlung war ja problematisch, das Haltbarmachen. Jetzt sind ja da Zusatzstoffe reingekommen, außer Mehl auch noch andere Stoffe. Die Rohwarenbeschaffung, weißt du da auch noch geschichtlich, historisch noch etwas, wie das zu dem damaligen Zeitpunkt gewesen ist? Wo die dann zum Beispiel auch, Fleisch konnte ja auch nicht so lange haltbar gemacht werden, außer es wurde gepökelt, gesalzen oder sonst irgendwas. Wie ist
ja,
das?
Wo
ist das
hergekommen? Pökeln und salzen kommt dann ja schon wieder ein Salz mit ins Spiel, das überhaupt schlecht ist. Also wir wissen, dass die hauptsächlichen Rohstoffe an Fleisch, die wurden frisch dazugegeben. Das heißt, man hat die frisch aus der Schlachterei geholt. Das, was am meisten verfügbar war, und das Billigste war zur damaligen Zeit Pferdefleisch. Durch die Zugpferde hat man genügend Schlachttiere gehabt und diese Schlachttiere hat man natürlich dann irgendwie verwerten müssen. Der Mensch konnte nicht alles essen und viele der Tiere war auch das Fleisch jetzt nicht besonders hochwertig, da das Tier ja arbeiten musste. Es wurde ja nicht zur Fleischproduktion, wenn ich mal so technisch daher reden darf, ist nicht so despektierlich gemeint, wie das jetzt rüberkommen sollte. Aber das Tier hat sein Leben gearbeitet, wurde geschlachtet, das war halt so, und dann hat man es verwertet und das wurde gerne dem Hund gegeben. Bubeck war einer der ersten, die aus der Werbung weiß man's, jetzt ohne Pferdefleisch, mit Rindfleisch und Weizenmehl. Das heißt, er hat sich schon früh Gedanken gemacht, wie bringe ich dem Hund ein sehr hochenergiereiches Futter, weil wir wissen ja, dass ein Weizenbrötchen um einiges energiereicher ist, wie wenn man nur reines Fleisch gibt, weil der Hund braucht genauso Zucker. Und das hat man dann, das hat der Bubeck dann gebacken. Durch das Weizenmehl, durch dieses weiße Mehl, war es einfacher auch zu backen. Das ist auch noch ein Punkt. Das Mehl, also das weiße Mehl, erleichtert das Herstellen von Broten oder hat das Herstellen von Broten stark erleichtert. Ein Vollkornbrot ist viel schwerer herzustellen.
Ja, und wird ja auch schneller schlecht. Also in dem Moment wäre der Hundekuchen ja gar nicht so in der Lage gewesen. Es war ja letztendlich so aus der Idee heraus der Schiffszwieback von damals. Ja, der war ja auch lange haltbar, wenn die Leute auf Reisen gegangen sind, auf der See und dergleichen. Ja, im Grunde genommen für den Hund etwas Ähnliches zu produzieren. Und ich denke mal,
das war die Grundidee.
Eine Analogie da mit Sicherheit war, ne?
Ja, das war die Grundidee. Also die Grundidee, so besagt es die Legende, dass die Grundidee aus dem Schiffszwieback auf den Segelschiffen zur damaligen Zeit hatte man ja das Problem, du konntest nicht wie heute eine Bäckerei mitnehmen und dort in einem Ofen backen, weil das war ja ein Holzschiff. Heute haben wir Bäckereien da drin, die täglich frisches Brot produzieren, das konnte man ja nicht haben, aber man brauchte irgendwas zum Essen und dann hat man den Schiffszwieback, das heißt so viel Wasser entzogen, dass das nicht mehr schimmeln konnte. Und dadurch war es haltbar.
Jetzt ist ja aber natürlich auch wichtig gewesen da in dem Moment, wenn ich jetzt nur das weiße Mehl habe, ist das ja letztendlich etwas geringeren Nährstoffgehalt, sage ich mal, ne? Ja, und es fehlen ja wirklich viele Vitamine, Eisen, Magnesium und dergleichen. Das ist letztendlich dann nur mit dazugekommen durch die Schale letztendlich, die sie hinterher extra dazu getan haben wieder, ne?
Nicht das nur, das, was, ne? Nein, okay. Das ist auch Fleisch. Natürlich ist
auch es Fleisch. Auch durch das Fleisch,
ja. Richtig, also wir haben Fleisch und bestimmte Mineralstoffe wurde auch durch Knochen, durch zerriebene Knochen dazugegeben, die dann den Mineralstoffhaushalt ausgeglichen haben. Das, was das Backen einfach macht, das weiße Mehl gibt nur den Zucker, also gibt nur Energie. Und alles andere, Mineralstoffe, muss man bis heute durch Fleisch und andere Dinge wie Weizenkeime. Wir setzen auch Mineralstoffe ein, die man heute nicht mehr mit Knochen macht, sondern man hat da Mineralstoffe, das völlig einfach ist. Aber zur damaligen Zeit waren es Knochen, war Fleisch. Und hauptsächlich, also das wurde nicht in getrockneter Form dazugegeben, weil das die Herstellung von getrocknetem Fleisch wäre zu aufwendig gewesen. Deshalb hat man das in frischer Form zugegeben. Und das musste man natürlich dann nachher wieder das Wasser. Wir wissen ja, Fleisch besteht zu 70% aus Wasser. Also man hat schon einen richtig großen Batzen an Wasser mit dazugegeben. Das musste dann irgendwie wieder raus. Und da kommen wir immer wieder zurück.
Springen wir nochmal zurück in die Geschichte und hören wir nochmal rein, was Robert dazu gesagt hat. Nämlich diese Herausforderung, Rohstoffe letztendlich haltbar zu machen, die ja jetzt gar nicht so eigentlich so zusammengehörten. Ein normales Brot ist ein normales Brot, aber wenn jetzt plötzlich was Fleisch dazu kommt und noch andere Zutaten, ist das ja vielleicht nochmal ein ganz anderer Prozess. Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben das Fleisch gekocht und in den Teig gerührt, aber nach ein paar Tagen schimmelt alles wieder. Das ist das Problem mit dem Fleisch. Es bringt Wasser und Fett und beides lässt sich irgendwie nur schwer kontrollieren. Vielleicht müssen wir die Temperatur erhöhen und die Backzeit verlängern. Aber wenn wir es zu heiß backen, wird alles trocken und bröckelig. Niemand, auch kein Hund, will staubige Brocken fressen. Wie machen die das mit dem Schiffszwieback? Die Seefahrer essen den monatelang. Wenn wir die Feuchtigkeit ganz herauskriegen würden, dann vielleicht haben wir dann unseren Hundekuchen. Also eine härtere Kruste und weniger Feuchtigkeit im Innern. Ich denke, so könnten die Hundekuchen tatsächlich länger haltbar sein. Klingt jedenfalls nach einem Versuch. Genau. Wir experimentieren einfach weiter. Denn das, was wir hier machen, das soll auf gar keinen Fall Schnellschuss sein. Haltbarkeit kommt nicht von allein. Viele Gedanken, die sich Robert machen muss. Auch die Sache mit dem Schiffszwieback. Ich denke mal, das ist auch so ein wichtiger Punkt gewesen, womit er sich auseinandergesetzt hat, um diese Idee dann letztendlich umzusetzen. Ich denke mal, dass da ja vielleicht sogar die gleiche Problematik gewesen ist, einen Schiffszwieback damals auch zu backen.
Genau, die Problematik ist, ich kann den Schiffszwieback schon haltbar machen, aber sobald ich ihn halt mit auf die Reise nehme, muss ich erstmal einen trockenen Raum finden, wo der Verderbprozess gestoppt werden kann oder nicht weitergeht. Wenn ich aber auf hoher See bin, da habe ich Feuchtigkeit, da habe ich Sonne, da habe ich Hitze, nachts kalt, tagsüber warm. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das sind auch die Herausforderungen unserer Hundekuchen heute. Wir setzen keine Konservierungsstoffe ein, lediglich das Backen ist unsere Konservierung, die dem Hund ja auch zugute kommt. Jeder künstliche Zusatzstoff ist schlecht für unseren Darm, für den Darm des Hundes. Man könnte jetzt die Hundekuchen noch unter Schutzatmosphäre verpacken, machen wir auch nicht. Deswegen Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Temperaturunterschiede. Wenn man diese Faktoren alle ausschließen kann, können wir 15 Monate Haltbarkeit garantieren. Gar kein Problem. Aber sobald diese Faktoren wieder dazukommen, kann es passieren, dass auch ein heutiger Hundekuchen mal schimmelt. Aber hier sage ich gleich, wenn mal was ist, die Packung ist noch zu, schreiben Sie uns eine Mail, rufen Sie uns an, bevor wir irgendwelche chinesischen Schimmelhämmertütchen in unsere Packungen packen, sollte sowas mal passieren.
Aber das haben die ja damals auch nicht gehabt, ne? Ich meine, das haben wir heute. Ja, aber wenn Sie den Zeitsprung da ansehen von der damaligen Zeit, Kai, wie ist es gewesen? Oder weißt du es von damals, von der Geschichte her, von dem, was erzählt worden ist? Jetzt sind ja so, wie es der Robert und sein Sohn beschrieben haben gerade, wie bringe ich denn jetzt die Elemente zusammen? Ich stehe da, ich stelle mir das wirklich vor, ich habe so mein Teig vor mir, habe so etwas zusammengeformt, mache da vielleicht mit der Faust eine Kuhle rein und überlege jetzt, okay, wie bringe ich denn jetzt das nasse Fleisch da rein? Und dann kommt da ja vielleicht noch irgendwie Kräuter und sonst irgendwas noch vielleicht zum haltbar machen mit dazu, also natürliche Stoffe. Wenn ich dann diese Pampe habe, ja, dann standen die natürlich wirklich vor einem riesengroßen Problem. Es wurde trotzdem wieder schimmelig, war trotzdem wieder irgendwie zu viel Feuchte drin. Weißt du da aus der Zeit was?
Das ist also definitiv eine ganz einfache Geschichte gewesen. Also da haben sie sich auch nicht lang damit aufhalten müssen, backen. Die haben sie in den Ofen geschoben, die haben das so lange durchgebacken oder hart gebacken, wie man das in einem, in jeder Bäckerei macht. Die Herausforderung war nur, sie wollten es ja verkaufen, sie wollten es ja größer, sie wollten ja nicht nur ein Brot am Tag verkaufen. Und da stand die Herausforderung da, was für einen Ofen nehme ich, um eine größere Menge an dem Teig, man hat ja versucht, so viel Teig wie möglich gleichzeitig zu backen, diesen Ofen herzuzaubern, der genau diese Eigenschaften eines normalen Backofens hatte. Aber Backofen zur damaligen Zeit war erstens, wenn er schon im Haus war, recht klein. Ansonsten gab es natürlich die Backhäuschen und da konnten sie ja nicht hingehen und sagen, wir nutzen jetzt das Backhäuschen den ganzen Tag.
Hören wir doch mal, wie Robert das Problem gelöst hat. Ich bin echt gespannt. Ich habe gehört, dass in der Stadt jetzt Bäcker ihre Öfen mit Schamottsteinen auskleiden und gusseiserne Türen und Klappen bauen. Sie sagen, es heizt schneller und es hält die Hitze länger und man kann dadurch einfach mehr backen. Ein Ofen aus Schamottsteinen kann die Wärme länger halten und gleichmäßig abgeben. Das gibt dem Teig die Zeit, die er braucht, so sagen sie. Ich finde es interessant. Und wenn wir den Steinofen so bauen, dass der Dampf entweichen kann, also mit einem hohen Schornstein, dann bleibt ja auch nichts zu feucht und der Hundekuchen trocknet gut durch. Ich denke, das ist klug. Und diese Wärme von den Steinen ist auch für die Röstaromen wichtig. Der Geschmack ist besser und die Haltbarkeit wird durch die Trocknung erhöht. Kein Hund wird so schnell widerstehen können. Gut. Dann werden wir den Ofen genau so bauen, wie ich es mir gerade ausgedacht habe. Vielleicht müssen wir dann nie mehr über schlecht haltbare Hundekuchen klagen. Wir bauen ihn einfach und backen, bis es passt. Dann haben wir das beste Rezept, ganz ohne Zusatzstoffe. So machen wir es. Jetzt haben wir ja gehört, wie Robert damals das Problem gelöst hat, um das bestmögliche Produkt letztendlich für sich herzustellen. Wie ist das eigentlich, wenn ich mir heute so einen Pizzaofen angucke, da ist ja nicht unbedingt ein Schornstein oben dran und in dem Pizzateig ist ja auch manchmal Feuchtigkeit drin durch das, was da oben drauf ist, den Belag. Jetzt haben wir aber meinetwegen so einen Hundekuchen, einen Teig und da ist ja Fleisch drin, das erzeugt ja Wasser und Dampf. Wohin weicht das überhaupt ab? Wie funktioniert das?
So, Joe, jetzt gehen wir ganz tief in das, was die Geheimnisse der Firma Bubeck sind eigentlich.
Ja, ach gut. Komm, wir sind Darf ich dir das ganz ruhig sagen? Wir sind unter
uns. Es hört dir niemand zu. Von dem her, vor allem die Konkurrenz hört nicht zu. Also, um den Prozess mal zu beschreiben, das, was ein normaler Bäcker macht, ist ja, einen Teig zu formen, den schiebt er in den Ofen mit sehr hoher Hitze. Die Hitze hat den Sinn, dass sofort sich eine Kruste bildet. Das heißt, dieser Teigling wird sofort zugeschlossen. Das Wasser innen drin wird versucht, so lange wie möglich in dem Kern zu halten. Am besten noch bis zum Kunden. Deshalb haben wir so fluffige, saftige Brote. So viel Wasser wie möglich im Brot zu halten, ist die Kunst des Bäckers. Wir hatten die Herausforderung, oder wir, die Hundekuchenhersteller, hatten ja die Herausforderung, das Backgut so gut durchzubacken wie möglich. Das heißt, auch der Kern darf kein Wasser mehr drin sein. Es muss aber zuerst mal Wasser erhitzt werden, um die Rohstoffe aufzuschließen. Und jetzt haben wir die Problematik, je mehr, dass ich die Kunst des Aufschließens zelebriere, sage ich jetzt mal, indem dass ich das Wasser so lange wie möglich in dem Backgut halte, dass es alles, was da von den Rohstoffen erhalten ist, dass die gut aufgeschlossen sind. Dann muss ich aber dafür sorgen, dass alles Wasser in unserem Fall rausgeht und nicht wie beim Brot im Kern erhalten bleibt, weil wir haben gerade vorhin schon gelernt, dass dadurch der Schimmel entstehen kann, je mehr Wasser das ich habe. Also Brot kann ja schimmelig werden und das wollten wir ja verhindern. Wir wollten das keimfrei machen. Das heißt, wir haben zwei Phasen, sage ich jetzt mal. Das eine ist das Kochen bei einer relativ niedrigen Temperatur in einem geschlossenen Raum. Und dann muss ich das Wasser rausbringen. Das heißt, ich mache einen Schieber auf und lasse diesen ganzen Wasserdampf, der zuerst die Rohstoffe ausgeschlossen hat, lasse ich raus und lasse dann das Backgut trocknen. Das sieht man ganz gut, indem dass wir an der Urfirma Bubeck, die ja bis heute noch in Stuttgart-Untertürkheim steht, da steht ein sehr hoher Kamin. Und dieser Kamin ist nicht dazu da, dass man irgendwelche Maschinen oder irgendwas beheizt hat, sondern der Kamin war einfach dazu da, den Wasserdampf abzuführen und dass nicht die ganze Nachbarschaft, sage ich jetzt mal, in Untertürkheim in einem Wasserdampf stand. Das machen wir genauso heute noch. Was muss ich mir da vorstellen?
Wie groß war das denn? Also jetzt mal, war das eine riesengroße Wolke? Oder wie groß kann ich mir so einen Schornstein vorstellen, von der Breite her oder sowas?
Von der Breite, also das Ding, was da steht, ist über 20 Meter hoch und hat oben einen Durchmesser gute 2 bis 3 Meter. Okay. Also da geht schon richtig, da ist schon richtig Dampf möglich. Das ist die Endausbaustufe, die 1910 dann gebaut wurde. Und genau das Gleiche mussten wir danach bis 1985 haben wir ja da drin noch die Hundekuchen gebacken. Also mein Vater hat das ja 82 übernommen und hat bis 1985 in den Räumen, die grundsätzlich natürlich immer wieder modernisiert, aber die von 1910 stammten. Man kann sich das so vorstellen, als mein Vater das übernommen hat. Man hat einen Teig, das heißt, wir haben diesen großen Batzen Teig zum Zeitpunkt 85 schon mit elektrischen Teigknetemaschinen. Den Teig hat man dann genommen, hat ihn rausgelegt, hat ein Tuch auf dem Boden ausgebreitet, hat darüber wieder ein Tuch gelegt und eine Holzplatte.
Und dann habt ihr da drauf Sport gemacht, richtig?
Und dann haben wir da drauf Sport gemacht. Ist man so lange drauf rumgelaufen, bis der Teigling die Dicke hatte, die gewünscht war. Und dann hat man es geschnitten, hat es auf Bleche gepackt und die kamen dann in diese steingemauerten Steinöfen, die dann ja gebaut wurden.
Wie groß muss ich mir dann so ein Maul vorstellen, wo dann hinter die Bleche reingeschoben werden?
Das Maul war also das waren Wagen, die man reingeschoben hat.
Ah, okay.
Das ist genau das gleiche wie heute. Also man hatte diese Bleche auf Wagen gepackt und diese Wagen wurden in Räume geschoben, die dann beheizt wurden. Das ist der Steinofen, den Bubeck gebaut hat. So kann man sich denn vorstellen.
Beheizt aber richtig noch mit Holz, ne? Oder?
Also da, als wir das übernommen haben, waren es schon Öl. Mhm. Aber die Anfänge und das, was wir gesehen haben, das, was dort war, das war Holz, ja. Ganz klar.
Weil ich weiß es, bei uns hier in der Region haben wir verschiedene Bäckereien, die mit Holzkohle arbeiten. Und das hat einen ganz anderen Geschmack, dieses Backgut.
Auf jeden Fall.
Ja, das schmeckt also ganz anders.
Wenn Holz oder diese Röstaromen, das ist natürlich ganz anders. Also Öl ist im Prinzip eine ganz trockene, ist geschmacksneutral. Da gibt es überhaupt nichts. Da wird die Luft nur erhitzt. Das ist nur unglaublich effizient. Das, was man bei uns sehen kann, ist, dass wir auch nicht mit den Temperaturen fahren müssen, wie wir das kennen. Jetzt gehen wir mal davon aus, Joe, du backst ja auch gerne. Ja. Kenn dich doch, du bist der große Kuchenbäcker und jetzt frage einfach, mit wie viel Grad schiebst du deinen Kuchen in den Ofen?
Ich würde mal sagen so 120.
Also guck in deine Rezeptbücher, 180 bis 210. Jetzt kommt die jetzt Gina von hinten.
Gina, ja. Bitte rette mich.
Ich wollte dich gerade als großen Bäcker loben.
Also Kuchen backen 160 bis 180, okay. 200 Grad, also schon bei hohen Temperaturen.
Und so ist das letztendlich also genau da auch, die Temperatur, ne?
Richtig, und das geht darum, und da kommen wir wieder auf diese was denn Hundekuchen anders macht wie bei anderen Backgütern, die wir haben, wie Brot und Kuchen. Wir wollen die Oberfläche schließen beim Kuchen. Das heißt, wir brauchen zuerst eine sehr hohe Temperatur. Das heißt 210 Grad, 180 bis 210 Grad. Wir backen die Hundekuchen aber durchgängig über 60 Minuten und länger, je nachdem, wie dick das der Hundekuchen ist, bei 120 bis 160 Grad Maximum. Das heißt, wir lassen dem Teig Zeit, in dem Backofen sich zu entwickeln und versuchen so langsam wie möglich das Wasser aus dem Hundekuchen zu nehmen. Wir müssen sehr energieeffizient, auch nicht mit den ganz hohen Temperaturen, wie jetzt bei einer Bäckerei, an den Teigling rangehen.
Wäre so es möglich, du hast jetzt eine ziemlich lange Zeit, ne? Das ist, was du gerade gesagt hast, dann bei 60 Minuten bei 160 Grad, mal als Beispiel. Wenn ich jetzt ein extrudiertes Produkt habe, ja, dann haben wir ja auch irgendwo die gleiche Gradzahl, aber einen wesentlich kürzeren Prozess von vielleicht 4 Minuten. Ist dann in dem Moment das Backen nicht schlechter?
Genau. Das ist definitiv nicht schlechter. Die Zeit ist ein entscheidender Faktor und das merken wir doch. Ja, tagtäglich selbst. Also da müssen wir gar nicht auf den Hund. Der Hund hat es als erstes mitbekommen, sag ich jetzt mal. Die Allergien und die Unverträglichkeiten beim Hund sind ja weiter fortgeschritten wie bei uns. Heute haben wir sie auch bei uns an allen Ecken und Enden. Was hat sich verändert? Wir haben keine Bäckereien mehr, die dem Backgut Zeit geben, die Zeit und auch Handwerkskunst verwenden, sondern wir versuchen, unsere Lebensmittel immer schneller, immer billiger zu produzieren. Und dieses Fast Food, nenne ich jetzt mal, großindustriell hergestellte Brötchen, die innerhalb von 10 Minuten backen, aufbacken, die innerhalb von 10 Minuten die gleiche Krossigkeit haben wie ein Brötchen, das früher von einem Bäcker über eine halbe Stunde gebacken wurde. Das ist eine Sache, die man herausgefunden hat, schädlich ist, weil es gibt bestimmte Stoffe im Getreide, in den Rohstoffen, die einerseits sehr gesund sind, aber andererseits, wenn sie zu kurz gebacken sind, schädlich sein können. Hier ist eine andere, Paracelsius sagt, die Dosis ist das Gift. Und da sage ich auch, die Dosis der Backzeit ist ein Gift. Je kürzer, dass ich die mache, umso weiter, dass ich die verkürze, umso mehr schädliche Stoffe für den Darm. Kommen wir auf mein Lieblingsthema, nämlich die Darmsanierung bei Hunden, auf die wir später bestimmt nochmal zu sprechen kommen. Aber das ist das Hauptthema, was wir den Rohstoffen geben. Wir geben ihnen Zeit, sich zu entwickeln und zu einem gesunden Rohstoff sich zu entwickeln.
Und vor allen Dingen zu einem, der haltbar ist. Ja?
Genau.
Das heißt also, das, was dann letztendlich da als Produkt rauskommt, ist ja dann, wenn es dann, ich sag mal, es muss ja jetzt haben wir es ja gebacken, ja, jetzt ist ja die Feuchte entwichen. Es hat die Form bekommen, ich denke mal über viele, viele Tests auch hinaus, dass es wirklich auch genau so schön knackig ist, wie die Bullis halt sind, ja, oder eure Hundekuchen sind. Jetzt habe ich aber diese heiße Ware da.
Genau, jetzt kommen wir nochmal Zeit.
Jetzt muss es ja irgendwie weiter. Auch wieder kalt werden, ne?
Ja, auch ein ganz entscheidender Faktor, wieder Zeit. Also ich komme noch einmal das möchte ich nochmal sagen, der Steinofen, wir heben das immer so hervor, weil das eine entscheidende Geschichte war, die wir herausgefunden haben beim Umzug aus der alten Firma Bubeck. Wir haben das als eine diesen Ofen, den Bubeck 1910 gebaut hat, haben wir als eine Sache gesehen. Ja, das war da, haben wir benutzt und alles ist gut. Dann hat mein Vater ja die Firma von Stuttgart nach Heilbronn gebracht, weil wir kommen aus Heilbronn und wir sind wieder zurück gekommen auf die auf den alten Hof, den mein Opa hatte. Dann hat mein Vater natürlich gedacht, ja, heute gibt's moderne Öfen, kommen wir zu einem Stahlofen, aus Stahl gebaut, schnell, effizient, wunderbar. Er hat das dann angefangen zu machen, wie er es auch in Stuttgart gemacht hat, schon eine effizientere Teigherstellung. Man ist nicht mehr auf dem Hundekuchen rumgetrampelt, sondern hat schon Walzen gehabt, indem er das den Teig ausgewalzt hat, und hat dann diesen Ofen hingestellt und hat die ersten Hundekuchen reingeschoben. Und die kamen raus, nicht das, was er hatte.
Sondern?
Die waren weicher, also das kennt man auch aus den anderen. Die hatten nicht die Konsistenz, die man von Bubeck. Also wir rühmen uns ja, die qualitativ härtesten Hundekuchen zu machen auf dem Markt. Und das ist auch so, die anderen schaffen das nicht so. Und dann ist er irgendwann draufgekommen, Mensch, was habe ich denn da in Stuttgart zurückgelassen? Und das Zurücklassen war einfach ein Steinofen. Also ist er hergegangen mit meinen beiden Großvätern, hat den Ofen auseinandergebaut, hat Schamottsteine sich gekauft und hat den Stahlofen innen drin mit Steinen ausgekleidet. Dadurch hat er eine viel gleichmäßigere Hitze erzeugt, kontinuierliche Hitze. Und das war der Trick. Zack, fertig. Deshalb lassen wir, wenn wir heute einen neuen Ofen kriegen, den Ofen kommen. Die bauen den auf und dann sagen wir noch einen schönen Tag und bauen den Ofen wieder halb auseinander.
Und dann kommen die Schamottsteine
rein. Und dann kommt und dann and then the magic happens. Okay, und dann wird das ganze Ding ausgekühlt und um das geht's. Also wir haben jetzt diesen Ofen, wir haben die Hitze. Die Hitze ist im Bulli in den Hundekuchen drin und jetzt muss das Ganze auskühlen. Und da auch wieder das Thema Zeit, wenn wir das rausnehmen und würden das in einen Kühlraum stellen, das heißt, wir führen kalte Luft dazu, um das schnell nach unten zu kühlen, zerbröselt alles. Damit ist auch niemandem geholfen.
Das heißt, deshalb wie lange braucht so der Abkühlprozess, dass ein Bulli, der aus dem Ofen raus ist, bis er dann
also der Bulli speziell braucht 6 Stunden, muss der in einem Raum stellen, den wir extra gebaut haben in der Form mit dem Abzug von Hitze, aber nicht zu viel, dass der Raum nicht zu kalt ist. In dem Raum ist tendenziell immer wärmer, wie in der ganzen Halle. Aber dadurch können die Hundekuchen ganz einfach langsam abkühlen.
Also eigentlich Raumtemperatur, ne? Raumtemperatur, oder?
Ein bisschen höher.
Okay. Wenn man so denkt, so abkühlen, ne, dann denkt man schon mal eher so daran, sag mal, wie so eine Dose, die aus einer Autoklave kommt, ja, dass die wird ja auch relativ schnell abgekühlt, ne? So, und
das darfst hier du beim Hundekuchen nicht beschleunigen. Ah, okay. Ganz einfach. Gib ihm Zeit. Es steht da bei uns 6 Stunden lang und muss dann kontrolliert werden. Und erst wenn es kontrolliert ist und der Kern auch kühl ist, dann darf der Wagen in den nächsten Schritt Verpackung gehen. Vorher darf der Wagen überhaupt nicht raus aus diesem Raum, damit man nicht zu schnell abkühlt, um einfach das ist auch ein Teil des Reifeprozesses, sage ich jetzt mal. Kann man das sagen, Gina? Ja.
Ist ein Reifeprozess, ne?
Ja.
Stelle ich mir jedenfalls so vor, Brot muss ja auch reifen, ne? Und also von daher ist das auch nachvollziehbar. Wie ist das denn jetzt? Haltbar machen wird ja oftmals auch irgendwo genommen, irgendwelche ja Substanzen, die mit eingepflegt werden in ein Produkt, um es haltbar zu machen. ja, ihr lacht.
Weil es wird sehr viel getrickst.
Kann ich mir denn vorstellen, genau, es sind solche Sachen, die dann hinterher auf einer Futterdeklaration natürlich nicht erwähnt werden, zumindest wenn sie geschlossen ist. Was packt ihr dann noch zusätzlich damit rein, um es haltbar zu machen, außer den Prozess, den wir jetzt gerade gehört haben, aus der damaligen Zeit, 19. Jahrhundert, zur heutigen Zeit, oder sagen wir auch damals, was wurde da noch, bleiben wir mal bei damals, was wurde von den Bubex da noch mit reingebracht zur Haltbarmachung?
Es ist damals wie heute das Gleiche. Wir packen nur noch einen sehr natürlichen Stoff, der immer wieder in der Rezeptur drinsteht und man ihn nicht ganz so erkennt. Das ist ein Rosmarin.
Okay. Schmeckt man das?
Also Rosmarin, da kommt wieder der Bäcker heran.
Ja.
Rosmarin schmeckt man.
Und ja, aber ich weiß ja nicht, in dem Hund
erstaunlich tun. Ja, also jetzt, das ist wie bei dem Unterschied zwischen einem, bei Weinen kannst du den Jahrgang schmecken. Also man schmeckt es schon, dass die Rosmarin drin sind, aber es ist kein dominanter Geschmack.
Okay. Also weil wir den Rosmarin nicht eher beim Futter einsetzen. Die Hundekuchen bleiben ja ziemlich pure.
Okay. Jetzt sagst du gerade einen wichtigen Punkt. Der Geschmack. Das Mehl weiß ich ja jetzt auch aus natürlich anderen Situationen, dass wenn man ein Mehl aus einer Region nimmt, hat man natürlich auch einen anderen Geschmack, nämlich den regionalen Geschmack eines Produktes. Ist das auch etwas, was hier zur Geltung kommt?
Also du hast nicht nur den regionalen Geschmack, also versuch mal einen Pizzateig mit in Deutschland mit deutschem Mehl nachzumachen, versuch ein Baguette aus Frankreich mit deutschem Mehl zu machen. Die Kunst des Mahlens der Müller und wie sie ihr Mehl mahlen und sieben, ist ein ganz entscheidender Faktor. Und da sind wir sehr regional verhaftet. Wir haben uns aus der damaligen Zeit, das was ganz am Anfang war, mit diesem Auszugsmehl, was ja sehr früh bei Bubeck eingesetzt wurde, weil es eine sehr gute Backeigenschaften hat, aber grundsätzlich ja zu teuer war. Also es war schon ein sehr edles Produkt, was wir hergestellt haben für damalige Zeit, nicht für heutige Zeit, aber man muss denken, dass Mehl ein, vor allem dieses Auszugsmehl, ein sehr hohes, ein Mehl mit einem sehr hohen Anteil an Zuckerhaltigen, also für den Menschen sehr wertvoll. Das hat man dem Hund gegeben und das behalten wir heute bei uns bei, dass wir aus der Region die Mahlkunst im Prinzip ja immer noch nutzen. Und das ist auch ein kleiner Baustein, den du nicht verändern darfst in der Herstellung. Also es sind also lauter kleine Bausteine.
Das würde bedeuten, wenn ich den Hundekuchen jetzt in einem anderen Land herstelle, könnte der für den Hund anders schmecken.
Mit Baguette-Mehl würdest du es nicht hinkriegen.
Okay.
Ja, du würdest es mit Baguette-Mehl nicht hinkriegen. Du kriegst mit Baguette-Mehl Baguette. Ich kenne in Heidelberg eine Baguette, also ein Bäcker, den gab es mal, der sich gerühmt hat, das beste Baguette außerhalb von Frankreich zu machen. Der hat tatsächlich das Mehl nur aus Frankreich gekauft. Punkt aus. Also das gibt's überhaupt nicht.
Das ist dann anders. Genauso wie hier so eine Pizzeria, der halt auch wirklich sagt, okay, wir haben wirklich original italienisches Mehl drin und unsere Pizza schmeckt halt dementsprechend dann richtig italienisch.
Richtig. Und das kommt.
Der Schwabe kauft schwäbisches Mehl.
Punkt. Okay, Schwabe kauft schwäbisches Mehl. Es geht ja auch um Transportwege. Es geht um alles. Und das war damals ein ganz wichtiger Punkt. Man hat das mit Pferdekutschen durch die Gegend gefahren. Und heute profitieren wir davon, von den kurzen Wegen. Wir dürfen es auch nicht ändern, weil sonst der Hundekuchen nicht der gleiche Hundekuchen ist, wie er damals war. Und wir sagen, durch das Erhalten von diesen ganz kleinen Bausteinen, die man von außen zuerst mal gar nicht erkannt hat, und die man von außen auch gar nicht erkennt, warum welcher Rohstoff dazugesetzt wurde, warum der Prozess in dem Ablauf, wie wir ihn haben, stattfinden muss und nicht verändert werden kann. Wenn man einen Baustein in diesem Prozess verändert, ist es nicht mehr der Original-Hundekuchen, den man aus der Zeit kennt und den Bubeck ausmacht.
Das heißt, Qualität gleich Zeit.
Das ist das, was wir immer schreiben. Gina. Hat das schön, schön
Zeit formuliert. Und Liebe.
Zeit und Liebe. Und Rohstoffe. Ja, erzähl du noch etwas dazu. Was macht das bei euch im Unternehmen? Gerade auch Rohstoffbeschaffung. Ne? Und ich denke mal auch der Fachhandel oder sagen wir mal, ihr vertreibt ja auf der einen Seite an den Fachhandel, natürlich auch an den Endkunden. Der hat natürlich auch gerne Produkte, die ein gutes MAD haben. Mindesthaltbarkeitsdatum. Wir reden ja über Haltbarkeit. Was hast du dazu zu berichten?
Also erstmal schreibe ich auf jede Packung, wir backen mit Sorgfalt, Zeit und Liebe. Hingabe, es ist einfach wichtig. Bei uns, wir sind eine Manufaktur, bei uns ist nicht alles automatisiert. Und der Bäcker, der bei uns in der Produktion steht, der braucht auch dieses bestimmte, gewisse Fingerspitzengefühl. Wenn wir einen Kuchen backen, der wird niemals gleich, auch wenn ich das Rezept bis ins Hundertstel Gramm gleich abwiege, der Ofen wird nie hundertprozentig den exakt gleichen Kuchen in der hundertprozentig gleichen Färbung hervorbringen. Mhm. Auch wenn ich alle Parameter einhalte. Und das ist auch bei uns so. Deswegen sind unsere
Handwerk.
Es ist Handwerk. Das ist auch unser wichtigstes Ding, dass wir unseren Mitarbeitern dieses Gespür einfach beibringen. Natürlich klingelt die Glocke und das Backprogramm ist durchgelaufen, aber trotzdem muss der Bäcker nochmal gucken, wie schaut's aus? Meinst du, der Wagen braucht noch eine Minute oder zwei? Es ist einfach wie beim Kuchen, es braucht noch einen Moment, oder? Fertig, raus, auskühlen. Genau, und diese Kunst, die kann man nicht automatisieren. Wir haben hier keinen 30 Meter Netzbandofen und wenn es hinten rauskommt, ist es fertig. Also das ist die Kunst des Backens wird bei uns schon zelebriert.
Und in der Industrie wird nachgeholfen, indem dass man Enzyme beisetzt, die immer die gleiche Färbung zum gleichen Zeitpunkt sicherstellen. So. Und das haben wir nicht. Deshalb sind unsere Hundekuchen, wenn man in die Packung reinguckt, nie alle in der gleichen Färbung. Das ist wie mit einem Apfel auf einem Baum. Ich nehme alle Äpfel, die auf einem Baum wachsen. Die Natur macht die nicht alle gleich.
Okay, das heißt, wenn ich das alles zusammennehme zu der damaligen Zeit, also habt ihr an für sich alles, was von 1893 die Technik war, haltbar machen, im Grunde genommen wirklich nahtlos, auch mit dem Versuch neuer Technologien, in das Heute übertragen und produziert an und für sich noch wirklich genau so vom Zeitaufwand her, vom Rohstoff, von der Rohstoffeinbindung, wie es damals gewesen ist, außer, dass wir heute natürlich andere Rohstoffqualitäten haben. Kann ich das so sagen? Rohstoffqualitäten, was Haltbarmachung angeht. Ja, damals war mit Sicherheit auch mal so, dass man einen Rohstoff bekam, der vielleicht nicht ganz so ideal gewesen ist, der trotzdem verarbeitet wurde. Man hat es vielleicht nicht so gemerkt. Ich denke mal, der Hund wird nicht dann geguckt haben, wenn dann ein Hundekuchen dort verabreicht wurde und der gesagt hat so, nee, Freunde, also ganz bestimmt nicht. Das haut nicht hin. Den esse ich nicht zu Ende.
Ja, ja, also die Rohstoffe, die Nahrungsmittel insgesamt sind alle um einiges sicherer geworden. 1900 hast du, egal wie, du hast nicht die Kühlmöglichkeiten, du hast nicht die Transportmöglichkeiten, du hast nicht die Herstellungsweisen gehabt wie heute. Also damals war der Unterschied bei den Hundekuchen und bei der Qualität definitiv noch größer, bei der Qualität der Rohstoffe. Natürlich, du hast auch mal ein bisschen ein verdorbeneres Fleisch wahrscheinlich vom Bäcker, vom Metzger bekommen. Das bekommst du heute nicht mehr. Da sind alle Parameter sind schon getestet. Das ist so, dass keine Bakterien und Krankheitserreger mehr drin sind. Das auf jeden Fall. Aber du hast es genauso gesagt, wie wir das immer versuchen, den Kunden beizubringen. Es hat sich grundsätzlich nichts bei Bubeck verändert.
Weil ja auch die Rohstoffe, sich nicht geändert haben. Die Kartoffel hat ja nicht plötzlich gesagt, jetzt brauche ich nur noch 10 Minuten, bis ihr mich verzehren könnt. Solanin ist ja immer noch ein Thema. Und wenn ich diese Zeiten nicht einhalte, bei Getreide, bei Kartoffeln, bei Reis, jedes Lebensmittel braucht seine Zeit, um aufgeschlossen zu werden, um für uns genießbar zu sein. Und allein deswegen, wenn wir ein ehrliches, natürliches Produkt weiterhin herstellen wollen, müssen wir auf diese Zeiten der Natur einfach eingehen. Das werden wir nicht ändern können. Wir können das ändern, indem wir mal eine Portion Pommes essen, die wird dann mal schnell frittiert. Aber ich sollte mich halt nicht jeden Tag von Pommes ernähren. Und
es gibt Pizzahunde, also von daher. die überleben das auch. Und die Straßenhunde, wenn die irgend sowas finden, das machen die auch mit. Aber sie machen es nicht so lange mit. Ich weiß, was du sagen willst, völlig klar. Ja, und es ist ja auch richtig. Aber ich habe eine Frage. Wenn ich jetzt so ein frisches Produkt habe von euch, ja, es wird natürlich versendet innerhalb von Deutschland, völlig klar. Was ist denn jetzt aber, wenn ich über den Atlantik komme? Ihr habt eine Mindesthaltbarkeit, überlebt euer Futter aus so einer Reise mit dem Schiff über den Atlantik?
Nein. Okay. Deswegen exportieren wir auch nicht. Auch wenn
das heißt,
wir
Anfragen haben. Ihr müsst in Amerika irgendwo noch eine Dependance aufmachen oder sowas, oder?
Wir haben Anfragen aus Dubai, aus Japan, aus Amerika. Es funktioniert nicht. Wir können unseren Papiersack mit unserem gebackenen Futter, einer Restfeuchte von ungefähr 9%, wenn wir einen Container mit unseren Produkten packen, ist, also 6 Wochen schafft er nicht. Da kommt.
Und mit dem Flugzeug?
Es wäre möglich, aber teuer. Und ich sträube mich ein bisschen dagegen. Die Energie, die du für ein Flugzeug, für den Transport. Also das würde tatsächlich funktionieren, aber.
Wenn wir alle Hunde in Deutschland mit Bubeck füttern und dann noch Kapazität haben, können wir uns Gedanken machen, wie wir unser Futter mit dem Flugzeug noch in die Welt verschicken. Alle. Gina, aber ich glaube, wir haben hier in Deutschland noch ein paar Kunden, die wir hoffentlich von Bubeck überzeugen können.
Das lassen wir auch alles so stehen. Wir beenden damit auch die heutige Sendung. Danke, dass du das genau so gesagt hast, Gina. Ich finde, wir haben eine sehr interessante Reise gemacht, ja, aus der Zeit von Robert Bubeck, wie er sich wirklich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Wo ihr jetzt heute steht und das letztendlich ist ja immer noch genau so darstellt, wie es damals gewesen ist. Und wenn man so in diesen Prozess reinhört, ich finde das mega interessant, wie dieses Produkt entsteht, mit wie viel Liebe ihr da dran geht, dass das nämlich wirklich eine Manufaktur ist und nicht einfach so Knopfdruck und das kommt dann hinten raus in Massenproduktion. Apropos Massenproduktion, wäre eure Kapazität, so als letzte Frage für heute, nicht Haltbarmachung, sondern wäre dann eure Kapazität nicht irgendwann erschöpft oder könnt ihr noch ein bisschen mehr?
Wir haben noch
Okay, alles
Luft
klar.
Nach
ihr
oben.
Noch, ihr habt noch Luft nach oben.
Um also, Kai zu zitieren, oben. Immer einmal mehr wie du.
Okay, das ist ein schöner Schlusssatz.
Es ich gibt danke noch Kapazität herzlich. Nach oben.
Danke, danke. Und bis zur nächsten Folge. Dürfen wir uns auf jeden Fall darüber freuen, was dann kommen wird. Wir verraten es noch nicht, wir spoilern nicht. Aber es wird wieder sehr spannend und wir gucken mal, was die Bubex von früher da so zu sagen haben. Danke.
Bis bald.
Bis dann.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war Betreutes Füttern mit Bubeck, dein Podcast für gesunde Hundeernährung. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.